Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Ich bin Uwe von Grafenstein und das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Und ich habe heute ein Special mitgebracht und zwar Teil 1 vom Kamingespräch, was ich geführt habe bei Kim Sports Management in München vom Manuel Madunic. Der war auch schon im Podcast, hört euch die Folge an. Und der hat Studenten eingeladen und angehende Young Professionals, die mich löchern durften, die mir sämtliche Fragen stellen durften zum Thema Strategie, Marketing, Karriereaufbau, Firmenaufbau, Einstellung zum Leben, all das, was irgendwie wichtig sein kann und wird. Und ich freue mich sehr auf den Austausch. Das hier ist Teil 1. In 3 Tagen kommt Teil 2. Jetzt geht's los. Ich freue mich sehr drauf. Viel Spaß.
Wenn alle sich in 2 Sätzen vorstellen müssen, bin ich mal wahnsinnig gespannt, wie du dich in 2 Sätzen vorstellst.
Okay, das ist noch nicht so leicht. Ich bin Uwe von Grafenstein. Ich bin 38 geworden, vor gar nicht so langer Zeit. Ich bin Papa eines 6-Jährigen und Ehemann einer Charlotte. Ich war früher Zauberkünstler, dann war ich Fernsehproduzent und jetzt bin ich nach einer Umorientierungsphase Unternehmer. Was ich immer schon war, aber jetzt, ja, ich kann es gar nicht mehr so klar betiteln.
Ich fand es deshalb spannend, weil ich hätte wetten können und ich wollte es fast schon ankündigen und per E-Mail allen schreiben, dass du dich als erstes sehr privat vorstellst.
Ja.
Dass das typisch du ist und das ist ja auch unser Thema heute. Irgendwo sich selbst zu verwirklichen, sich selbst treu zu bleiben, gleichzeitig eben durchaus auch diesen Weg vielleicht auch in die Selbstständigkeit zu gehen oder halt irgendwo sein eigenes Ding vor allem zu machen. Ob man das dann in einer Firma macht oder auf dem ganz selbstständigen Weg ist, glaube ich, dann nebensächlich. Und genau darauf freue ich mich jetzt wahnsinnig. Den Anfang kann ich ja so ein bisschen mitmoderieren. Ich kann mich erinnern, du hast erzählt, du kommst nicht aus München.
Nein.
Und bist als allererstes so richtig hängen geblieben dann in Köln. Da denken wir natürlich ans Eishockey, an das Fußball etc. pp. Mit Sport hast du nicht so viel am Hut, aber mit einer anderen Art, die Menschen zu unterhalten. Wie kam das?
Mit der Zauberei meinst du? Richtig. Also ich komme aus Kassel eigentlich. Also ich bin eigentlich so Nordhesse. Dann bin ich nach Köln gegangen. Also angefangen hat es, also ich bin Zauberkünstler mit 8 Jahren geworden. Also ich hab die Zauberei mit 8 Jahren kennengelernt. Ich habe ganz klassisch so einen Zauberkasten bekommen zu Weihnachten, fand das toll. Dann war es so, ich muss ein bisschen weiter ausholen, mit 4 Jahren ist bei uns so mein Papa weggegangen. Und dann hat meine Mama, mein Bruder und mich so durchgebracht. Ne? Und dann gab es, als wir 8 Jahre alt waren, in den Sommerferien für alle, die so aus Familien kamen, wo es halt kein Geld gab, also so, wir waren von der Sozialhilfe unterstützt, für alle, die nicht wegfahren konnten, gab es von der Stadt Kassel so ein Angebot Sommerferienspiele. Also Töpferkurse, Bastelkurse, was auch immer, Sport oder eben Zauberkurs. Und dann ging das so 6 Wochen, war ich beim Zauberkurs und hatte vor den Sommerferien mit meinem besten Freund Sebastian zusammen eine Zauberkünstlerin gesehen in der Grundschule, die da gezaubert hat. Fanden wir super. Dann war in den Sommerferien, wollten wir natürlich zaubern lernen und wir kamen am ersten Tag in diesen Zauberkurs und die Zauberkünstlerin von unserer Grundschule war die Lehrerin. War super. Dann haben wir da 6 Wochen gezaubert. Ich glaube, wir waren 8 Kids oder 7. Und nach 6 Wochen war großes Geheule, weil wir nicht wollten, dass es aufhört. Und das war so toll. Und dann hat die Stadt Kassel daraus ein ständiges Projekt gemacht. So, wir holen die Kinder von der Straße. So, danke. Da waren wir nie, aber wir haben uns trotzdem gefreut. Es war super cool. Und dann haben die da ein Management für aufgebaut und haben erstmal so 3-4 Jahre irgendwie zaubern gelernt. Und daraus wurde so ein Projekt, dass wir dann irgendwie auf die Bühne gegangen sind. Dann hat uns der SPD-Parteitag Kassel das erste Mal engagiert. Dann haben die gemerkt, oh, das funktioniert ja ganz gut. Das kann man auch so ein bisschen vor den Karren spannen. Dann haben wir eine Managerin bekommen, eine Regisseurin bekommen, einen Bühnentruck bekommen. Dann haben wir angefangen, da waren wir dann, keine Ahnung, 13, haben wir das erstmal so Jungfrauen zersägt und wieder zusammengefügt und Menschen schweben lassen. Das war dann alles recht professionell in sehr kurzer Zeit. Und dann habe ich so gemerkt, dass sich das ja alles irgendwie so ganz gut so auch auf andere Lebensbereiche ausbreitet. So wie halte ich ein Referat, wie rede ich vor anderen Leuten, wie halte ich eine Rede, wie, ne, bis hin zu, boah, ich bin 14 und kann damit Geld verdienen. Also ich kann für andere Leute zaubern und kriege dafür Geld. Also das war schon so ein cooles Gefühl und hat mir so ein bisschen auch die Eier gegeben, die mir so ein bisschen gefehlt haben, weil ich natürlich auch nicht so keinen Papa hatte, ne, oder nicht so ein Role Model hatte, mir das alles so selber irgendwie suchen oder erarbeiten musste. Und sag ja auch heute noch, dass tatsächlich durch die Zauberei all das, was ich danach so gemacht habe, doch im Grunde durch die Zauberei begründet ist. Einfach weil du lernst, mit Menschen zu reden, du lernst, die Aufmerksamkeit zu lenken, du lernst, dich zu präsentieren, egal ob es du bist oder eine Idee oder ein Produkt. Ich sage auch später irgendwie das Thema Pitchen ging mir damit leichter von der Hand, wenn du halt vor Thomas Ebeling, der ehemalige Vorstand von ProSiebenSat.1 und Herrn Stoiber im Bayerischen Hof pitchen musst, ein Politikformat. Das geht einfacher, wenn man vorher schon mal auf der Bühne gestanden hat. Und das haben wir gemacht und deswegen sage ich so, das ist meine Grundlage, daher kommt alles. Die logische Weiterentwicklung war dann Fernsehen, Film, was auch immer. Und auch das, was ich jetzt mache. Aber für mich war es das Wichtigste. Und dann mit 16 irgendwann war ich dann das erste Mal selbstständig. Dann habe ich halt gemerkt, okay, das gibt mir auch eine Selbstständigkeit, eine Freiheit, auch eine finanzielle Freiheit. Dann habe ich mir damit das erste Auto und den Führerschein finanziert und konnte meine Freundin irgendwie zum Essen ausführen. Also es war irgendwie cool. Und dann bin ich nach Köln gegangen, weil ich nach dem Abitur raus wollte aus Kassel, was nicht so verwunderlich ist, weil Kassel damals noch nicht so das ist, was es heute ist, nach so vielen Dokumentas. Und bin nach Köln gegangen, habe dort Zivildienst gemacht und habe danach überlegt, jetzt könntest du studieren gehen oder eine Ausbildung machen oder arbeiten. Und habe überlegt, ich mache nichts davon, ich mache mich selbstständig. Habe erst ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht bei einem jungen Mann, der dann so mein Mentor geworden ist, Uwe Walter. Deutschlands Storytelling-Gott tatsächlich, also so wirklich der Berater Nummer eins zum Thema Storytelling. Früher war es nur auf Erzählprodukte und Medien beschränkt. Jetzt macht er große Konzerne und schraubt an deren Geschichte. Damals haben wir große Kunden betreut, sagen wir mal von der Bertelsmann-Gruppe und auch von ProSiebenSat.1, haben halt entweder Formate betreut, die rückläufige Quoten hatten, rückläufige Verkäufe am Kiosk hatten oder eben, also es war wirklich die komplette Bandbreite, jeder, der eine Geschichte zu erzählen hat, diese Menschen haben wir betreut. Und da habe ich viel mitgenommen, habe mich dann selbstständig gemacht mit einer, also auch mit diesem Wissen, habe mich in Köln selbstständig gemacht mit meiner ersten Firma, da war ich 21, das war eine Schule für Zauberei und Schauspiel. Das war eigentlich eine Schnapsidee. Ich dachte mir, ich kann zaubern, ich kann es anderen Leuten beibringen. Habe parallel eine sehr gute Agentur gefunden, die mich als Zauberer vermittelt hat, was sehr lukrativ war, weil die haben mich exklusiv unter Vertrag genommen. Ich habe so in der Kölner Messewelt eigentlich jede Party, jede Messe, jede Veranstaltung gemacht und parallel Zauberkurse gegeben. So, das war super. Und dann kamen die ersten Mamas, die gesagt haben, können Sie denn auch jonglieren und können Sie Luftballons modellieren? Und habe ich gesagt, ja. Dann haben wir auch solche Kurse angeboten. Dann kamen die Papas und haben gesagt, wir würden gerne sowas mit Münzen und mit Karten machen. Dann haben wir auch das angeboten. Und irgendwann war das Ding 5 Jahre lang ausgebucht. Also es waren dann, alle meine Freunde waren dann Zauberlehrer. Also ich musste alle schnell anlernen, weil wir es gar nicht hinbekommen haben, so schnell diese Nachfrage zu bedienen, weil damals Harry Potter rauskam. Und nein, weil wir halt, ich hatte keine Kohle und von nichts eine Ahnung. Und da habe ich überlegt, wo sind die Leute, die zaubern lernen wollen? Wahrscheinlich bei Harry Potter in der Filmpremiere. Ich habe alle meine Freunde geschnappt, wir haben uns alle so Zylinder aufgesetzt und T-Shirts gedruckt mit dem Logo der Zauberschule und weiße Handschuhe angezogen und haben uns vor die Harry Potter Premiere gestellt und geflyert. So, und das Ding war ausgebucht. Und dann kam halt wirklich so das neue Buch, halbes Jahr später der neue Film, halbes Jahr später das neue Buch, halbes Jahr später der neue Film und 5 Jahre lang war der Drops gelutscht. Und das war natürlich cool, denn in der Zeit lief das alles sehr dann auch irgendwann ohne mich, dass ich immer gesagt habe, ich wollte immer Schauspiel lernen in New York, am Lee Strasberg Institut. Ich bin dann einfach nach New York gegangen und habe mir dann gesagt, ich nehme mich mal da raus, die Firma läuft. Da war ich dann irgendwie 23, keine Ahnung, bin dann nach New York, habe mir das ermöglicht dort, es war nur ein Sommerkurs, aber ich konnte diesen Sommerkurs dort an der Lee Strasberg Schauspiel noch machen und studieren oder lernen von einer tollen, älteren polnischen Schauspieltrainerin. Und ja, bin dann zurückgekommen und hatte den Floh im Kopf, dass ich unbedingt Regisseur werden möchte. Das wollte ich schon nach dem Abi, hat aber nicht geklappt. Deswegen habe ich diese Firma, habe ich gerade ausgelassen, habe dann diese Zauberschule gegründet, weil eigentlich habe ich mich an allen Filmhochschulen beworben, direkt nach dem Abi, sodass ich nach dem Zivi im Grunde genommen mit Regiestudium anfangen kann. Habe mich also überall beworben, in Stuttgart, in Berlin, in München, in Köln an der KHM, überall, wo man halt Regie studieren kann und habe überall eine Absage bekommen, im zweiten Jahr auch. Und habe dann irgendwann gesagt, so Leute, nee, danke, also jetzt halt nicht. Dann eben, wenn ihr mich nicht wollt, dann eben nicht. Mir wurde überall gesagt, komm wieder, wenn du 24 bist, du bist noch klein, du bist jetzt 19. Ein Jahr später war ich 20. Und die haben gesagt, eine Geschichte hast du erst zu erzählen mit 24. Frühestens. Dann habe ich gesagt, gut, dann sammle ich halt noch ein paar Geschichten. Habe mich erst selbstständig gemacht. Um die Geschichte abzukürzen, mit 27 war ich in Berlin als freier Dozent und habe dort die Abschlussarbeiten betreut. So, ohne das jemand studiert zu haben. Also von daher so, da habe ich mir gemerkt, so, also man kann an einer der beiden renommiertesten Filmhochschulen Deutschlands sozusagen als Gastdozent reinkommen, ohne das jemand studiert zu haben oder von innen gesehen zu haben. Und da wurde mir klar, dass Regeln nicht per se immer gelten müssen. oder dass Regeln sozusagen kreativ zu handeln sind. Und dieses Learning habe ich häufiger gemacht. Also ich rede nicht von juristischen Regeln, aber ich rede halt so von Karrierewegregeln. Und da habe ich schon sehr viel gesehen, gerade in der Branche, wo ich herkomme. Zuletzt war ich in der Fernsehbranche, ich erzähle dann gleich, wie es weiterging. Aber so als Zwischenstep ist mir das ganz wichtig zu sagen, so ich glaube nicht an so Systemwege. Und habe die auch probiert, jemals, also immer zu umgehen und auch immer tatsächlich mit Erfolg. Und das gilt nicht für jeden Bereich und das gilt auch nicht für jede Persönlichkeit, aber innerhalb von bestehenden Systemen kann man sich einen Weg suchen. So, das hat gut geklappt. Dann hatte ich also, wie gesagt, diese Zauberschule und habe dann irgendwie nach 5 Jahren gemerkt, das ist cool, das läuft, aber irgendwie war es auch immer das Gleiche. Es war irgendwie immer Zauberschule, ausgebucht, tolle Events gemacht, waren coole Sachen. Aber nach 5 Jahren dachte ich mir so, was kommt jetzt? Da war ich dann so knappe 25 und dann ist in der Zwischenzeit dieser Mentor, den ich hatte, der ist mit seiner Firma von Köln nach München umgezogen und hat von hier aus diese Storytelling-Beratung gemacht oder diese Erzählproduktberatung gemacht und hat gefragt, hast du nicht Bock zu mir zu kommen? Irgendwie hast du deinen eigenen Weg gegangen, so, bist auch Unternehmer gewesen, kommst aber aus diesem Storytelling-Bereich, magst du nicht für mich als Berater arbeiten? Und da habe ich erst überlegt, eigentlich passt das ganz gut, weil ich war mit Köln durch ein bisschen, so, ich hatte so ein bisschen Köln-Overload, ich war mit der Firma durch, ich dachte mir nur, München ist für mich so das Ende der Welt und auch das Ende meines Lebens. So, wenn ich nach München mal muss beruflich, dann kann ich mir auch gleich einen Kopfschuss geben. Also ich war überhaupt kein Fan von München. Jetzt habe ich eine Münchnerin geheiratet und mein Sohn ist ein Münchner Kindle geworden. Aber ich konnte damit gar nichts anfangen. Und habe dann aber gesagt, ich probiere es mal, bin nach München gekommen, habe für ihn als Berater gearbeitet und wurde dann von dort, von einem meiner Beratungskunden nach einem Jahr weggeheadhuntet. Also ich hatte eine coole Zeit hier in München, wurde dann nach Wien weggeheadhuntet, um dort die inhaltliche Leitung einer Fernsehproduktionsfirma zu übernehmen. Das war damals die Tresor TV. Die hat damals immer noch Germany's Next Topmodel und was auch immer noch gemacht. Ich war dort bei der Firma und habe dann nach ein paar Monaten gemerkt, dass es nicht das ist, was ich machen möchte. Also nicht so und nicht dort. Ich fand Wien toll. Ich bin auch komplett ausgewandert. Ich habe meine Wohnung in Deutschland aufgegeben, bin rüber, fand das cool. Dann irgendwann nicht mehr so sehr und habe dann lustigerweise habe ich während einer Beratung, während ich dieses Beratungsjahr gemacht habe, habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der war Producer bei einer großen deutschen Produktionsfirma und hat ganz viele ARD-Samstagabend-Schnulzen-Shows gemacht. So, für dich tue ich alles und wie sie alle hießen. Und den habe ich bei einer Beratung kennengelernt und wir haben uns gar nicht so gut verstanden, weil ich mir gedacht habe, kann der Typ über irgendwas anderes reden als Fußball? Und der sich gedacht hat, der Typ ist ungefähr 6 Jahre jünger als ich, was erzählt er mir, wie ich meinen Job zu machen habe? Also wir waren nicht sofort Freunde, sind aber irgendwie in Kontakt geblieben. Und der hat mich zu der Zeit, als ich dann in Wien war, eingeladen zu seiner Hochzeit nach Tel Aviv. Und dann saßen wir in Tel Aviv am Strand bei seiner Bachelorparty unter so einem Beduinenzelt und haben gegrillte Hähnchenherzen gegessen und eine Shisha geraucht. Und dann hat er mir gesagt, mein Job ist scheiße. Und dann habe ich gesagt, wait until you hear my story. So, meinst, ich bin auch gerade nicht sehr happy. Und dann haben wir wirklich in diesem Beduinenzelt beschlossen, pass auf, wir wickeln unsere Jobs ab, geben uns 3 Monate, hinterlassen keine verbrannte Erde, kommen zurück nach Deutschland und starten unsere eigene Company. So, Schnapsidee, haben wir aber gemacht, sind zurückgeflogen, haben das gemacht, haben das abgewickelt und haben dann unsere Firma gestartet sozusagen. 1 Jahr lang haben wir uns den Namen schon gegeben, waren aber noch keine gegründete GmbH und haben 1 Jahr lang akquiriert. Ich habe damals noch eine Ich-AG oder was das da auch, Gründungszuschuss irgendwas beantragt. Wir haben 1 Jahr lang keinen Auftrag bekommen. Also null. Ich wiederhole, null. Wir haben auch genauso viel Euro verdient. Null. Wir hatten alle noch Ersparnisse. Ich habe noch parallel wieder gezaubert. Also wir haben irgendwie dieses Jahr rumgekriegt und wir haben an jede Tür geklopft. Wir haben überall gekratzt und alle kannten uns aber irgendwie als Producer. Weiß nicht, wie familiär er mit dem System seid. Ein Producer ist so die Schnittstelle zwischen Regie und... Also eigentlich ist ein Producer ein Projektmanager einer kompletten Produktion, der Inhalt und Finanzen und Orga verbindet. Er ist aber noch nicht der Produzent. Produzent ist wirklich noch so drüber. Und wir dachten, wir sind ja eigentlich ganz gute Producer. Also sind wir sicherlich auch gute Produzenten. Und das war null so. Also wir waren weit, weit entfernt von Produzent. Und deswegen 1 Jahr lang haben wir an allen Türen geklopft, haben alles gemacht. Keiner wollte uns, muss man einfach so sagen. Bis irgendwann ProSieben gesagt hat, wenn ihr startet, dann halten wir euch den Rücken frei. Jetzt wart ihr so oft da und habt so oft genervt. Jetzt dürft ihr mal. Und dann haben wir wirklich, der Adi, mein Geschäftspartner, ist dann sozusagen... 5 Wochen bevor sein Sohn, sein erster, geboren wurde, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, wenn das Ding jetzt nicht Geld verdient, dann müssen wir diesen Traum beerdigen. Weil in 5 Wochen werde ich Papa, ich muss Kohle verdienen, Wir haben es gemacht, wir haben es ein Jahr lang durchgezogen, es war halt nichts. Und kein Witz, anderthalb Wochen später haben wir den ersten Auftrag von ProSieben bekommen, haben damit die GmbH gegründet, haben das erste Format gemacht, damals eine Umstyling-Show mit Charlotte Engelhardt, die jetzt würdig heißt. Look of Love, neuer Style für die Liebe. Und da gab es damals noch irgendwie Geld auf dem Samstagnachmittagslot, da haben wir 40.000 Euro für bekommen für eine Folge, was nichts ist. Also das gibt's gar nicht. Für dieses Geld kann man eigentlich gar kein Fernsehen machen. Wir haben es trotzdem gemacht. Und der Slot war damals 7% Marktanteil und wir haben 16% da drauf gemacht. Und das war für uns der Fuß in der Tür. Danach haben wir Sido geht wählen gemacht. Sido hat die Bundestagswahl erklärt und wir haben ihn zu Frank-Walter Steinmeier geschickt, zu Frau Künast. Und dafür haben wir damals irgendwie Nominierung für Krimi und Fernsehpreis bekommen. Haben es nicht gewonnen. Das hat nochmal 10 Jahre gedauert. Aber das war wirklich, dann ging's los. Dann war ich in München und dann habe ich die Fernsehproduktionsfirma aufgebaut. Und Adi wurde dann Papa, wir haben die ersten Produktionen gemacht, dann hatten wir das Glück, dass damals Joko und Klaas noch bei ZDF Neo waren und ProSieben wollte die immer gerne bei sich sehen, hat sich aber irgendwie nicht ergeben und dann haben wir ein Format gekauft aus England, das heißt Oblivious, eine versteckte Kamerashow, das haben wir gemacht mit Joko und Klaas und dann sind die zu ProSieben gekommen und das war sehr cool und da haben wir sehr langfristige Geschäftskontakte geknüpft.
Und dann kam der Grimme-Preis ein paar Jahre, ein Jahr davor, glaube ich, oder?
Der Grimme und der Fernsehpreis kamen im gleichen Jahr für zwei unterschiedliche Formate. Der Fernsehpreis in Comedy kommt auch für das Format, was so mein Baby war oder für was ich am längsten gekämpft habe. Also wir haben 8 Jahre dafür gekämpft, dass wir es machen durften. Wir wollten ein Format machen, wo ein Comedian und ein Comedy-Autor eine Woche lang mit einer Minderheit zusammenleben, wirklich ganz intim und hautnah zusammenleben mit einer Minderheit, über die man keine Witze machen darf. Mhm. HIV-Positive, MS-Patienten, kleinwüchsige Nonnen, Menschen, über die man auf gar keinen Fall Witze macht. Und mit denen haben die eine Woche zusammen gewohnt und haben dann sich für eine Woche zurückgezogen, haben Material gesammelt während dieser einen Woche und haben dann in dieser Woche danach ein Programm geschrieben, ein sehr hartes Stand-Up-Comedy-Programm über diese Gruppe, gegen diese Gruppe, um es nach einer Woche vor dieser Gruppe zu spielen. Mhm. Und wir wollten halt so hart sein, dass wir die Klischees so gut treffen, dass die darüber lachen können. Dass sie sich selber in ihren eigenen Klischees wiedererkennen. Mhm. Lass mich kurz überlegen, bei Nonnen, es war Oliver Polak, jüdischer Comedian aus Deutschland, harter Hund, guter Typ. Und Micky Beisenherz ist Deutschlands Comedy-Autor Nummer 1, mittlerweile auch Autor. Schreibt aber auch, also der hat Atze Schröder geschrieben alles, der schreibt den Dschungel, also das Dschungelcamp, hat mittlerweile seine eigenen Shows, hat diesen den berühmtesten deutschen Fußball-Podcast, mhm. MML heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Wie auch immer, also der Fußball-Podcast.
Genau der.
Den macht Micky, den sie auch in der Elbphilharmonie gemacht haben, vor 5000 Live-Zuschauern, also richtig, richtig krass. Und mit dem wir auch so gewachsen sind, also mit Micky, und der war der Autor. Und dann haben sie performt vor 60 Nonnen, mit denen sie zusammengelebt haben und lange über Jesus geredet haben. Und dann nach einer Woche ist Oliver auf die Bühne gekommen und da saßen 60 Nonnen in Komplettmontur. Und Oliver kommt auf die Bühne mit den Worten, ich bin euch sehr dankbar, weil was ich bei euch geschafft habe, habe ich seit 14 Jahren nicht mehr geschafft. Ich habe es echt mal geschafft, 4 Tage am Stück nicht zu wichsen. So. Und 60 Nonnen sind abgebrochen vor Lachen, so. Und das Format ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also es lief im WDR. Wir haben eine erste Staffel gemacht, dann eine zweite Staffel, haben den Deutschen Fernsehpreis in Comedy bekommen. Die Leute lagen am Boden, die haben sich wirklich bepisst vor Lachen. Egal, ob es MS-Patienten waren, HIV-positive Menschen, die gekommen sind, die gesagt haben, jetzt ist das erste Mal, dass wir uns integriert fühlen, weil erst wenn Menschen über dich Witze machen, bist du ein vollwertiges Mitglied einer Gesellschaft. Und die gesagt haben, und außerdem wären unsere Witze nicht halb so hart gewesen, wie die Witze, die sie über sich selber machen halt, ne? Aber wir fanden das gut. Die einzigen, die nicht gelacht haben, waren Adlige und Tierfanatiker. Das waren Menschen, die nicht lachen können. So. Ich bin eingeheirateter Adel. Ich habe den Adel nur von meiner Frau bekommen. So. Ich habe Humor. genau. Ja, das war auch so mein wichtigstes Format. Und den Grimme-Preis haben wir gewonnen, auch für ein Format mit Oliver Polak. Das war das letzte Format, für das wir gedacht hätten, dass wir mal den Grimme-Preis bekommen, weil wir waren, glaube ich, 3-4 Mal nominiert. Mhm. Für das haben wir es dann bekommen. Wir freuen uns. Es hieß Applaus und raus, lief auf ProSieben und war eine Talkshow, wo Oliver in Berlin in einem Studio sitzt. Menschen kommen rein und probieren ihn davon zu überzeugen, dass sie interessant sind in einem Gespräch. Und in der Sekunde, wo der die Öde findet, haut er auf den Buzzer am Tisch. Dann kommt hinten so ein Bouncer, also so ein Bär, pack die und schmeiß die aus dem Studio raus. So. Und da waren alle, also von Normalos, von Menschen, die irgendwie, wir hatten den ersten Typen, der in Deutschland irgendwie legal Weed konsumieren darf, gegen seine ADHS, keine Ahnung. Wir hatten aber auch Oliver, wie heißt er, Pocher da. Wir hatten Oliver Polaks Mama da und der wusste nie, wer kommt. Es kamen immer Leute und wir haben immer alle reingekarrt. Er hat auch seine Mama rausschmeißen lassen. Knallhart. Irgendwann, als sie anfing, irgendwie, dass sie ihn mal beim Masturbieren erwischt hat, irgendwie so als Kind, da hat er draufgehauen, hat die rausschmeißen lassen. Und das war halt ein sehr hartes, roughes Format, aber war ganz cool und dafür haben wir den Krimi-Preis gewonnen. Also wir haben die Firma gemacht, die lief dann irgendwie 10 Jahre, die lief sehr gut. Jedes Jahr mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, immer größere Projekte. Wir haben irgendwann für wir haben auch viele, viele Rückschläge, auch viele Fails gehabt und viele Sachen, die wir falsch gemacht haben. Aber overall, über 10 Jahre haben wir auch viel richtig gemacht. Und wir haben die Firma halt immer sehr familiär aufgezogen. Also die längsten Leute waren von 10 Jahren dann irgendwie jetzt 9 oder 10 Jahre dabei. Alles so Friends and Family so ein bisschen. Und dann war es aber irgendwann so, dass ich A gemerkt habe, ich hatte mal so ein paar Ziele, warum ich Fernsehproduzent werden wollte. Ich wollte eine eigene Firma, ich wollte viele Mitarbeiter. Irgendwann waren wir auch eine echte Firma. Das haben wir daran festgemacht, dass wir Frauen hatten, die Kinder bekommen haben, in Elternzeit gegangen sind und zurückgekommen sind. Bei der ersten haben wir gesagt, jetzt sind wir eine echte Firma. Weil dann ist es, dann bist du halt nicht mehr so ein Startup, sondern du hast die erste Mama, die sozusagen, dann kommt und dann irgendwann hatten wir das 6., 7. SEO-Baby. Also unsere Firma hieß SEO Entertainment. Und dann war es halt so, ich habe dann hab einen Sohn bekommen, mein Geschäftspartner hat 2 Kinder. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben alle Kinder bekommen. Und irgendwann waren wir nicht mehr nur so für so ein paar Friends irgendwie verantwortlich, die alle so ein bisschen kreativ sind und alle irgendwie hippes Fernsehen machen, sondern irgendwann hingen halt auch richtig viele Familien dran. Und dann irgendwie, witzigerweise, weiß ich noch, als Aileen in Mutterschaftsurlaub gegangen ist und zurückgekommen ist, haben wir gesagt, jetzt sind wir eine echte Firma. Und das lief alles cool, aber irgendwann haben wir eben auch alles so ein bisschen, oder ich für mich hatte halt sehr viel erreicht, was ich erreichen wollte. Für mich war halt der Fernsehpreis irgendwann mal wichtig, der Krimi-Preis war wichtig, der Erfolg war auch wichtig und auch monetärer Erfolg war wichtig, das gebe ich auch gerne zu. Dann ist aber meine Frau, als sie 34 war, hatten wir eine große gesundheitliche Herausforderung, möchte ich sagen. Also so eine existenzielle gesundheitliche Herausforderung, die wir auch toi 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 überwunden haben. Aber das war so eine Zeit von 3 Jahren, die sehr intensiv war, sehr hart war. Parallel dazu, dass die Firma halt so ging, ist unser Privatleben halt so gegangen und irgendwann war das sehr weit auseinander. Und da war unser Sohn auch gerade erst 3, also zum Glück. Und da habe ich halt dann so ein bisschen überlegt, das gibt halt noch andere Sachen im Leben. Also Geld ist dann schon mal das Allerunwichtigste tatsächlich. Fame oder tolle Projekte oder Fernsehpreise so. Also den Fernsehpreis habe ich an einem Abend bekommen, als es so privat weit unter Nullpunkt war. Und dafür, dass ich irgendwie 10 Jahre darauf hingearbeitet habe, war das an dem Abend halt so, ich habe ihn halt abgeholt. Ich war dort und habe ihn auch abgeholt, stand auf so einem roten Teppich, habe gelächelt. Aber das war sehr weit von dem entfernt, was ich mal emotional damit verbunden habe. Jetzt steht er bei mir im Regal, jetzt freue ich mich wieder drüber und jetzt hat er diesen Wert wieder. Aber an dem Abend war es schwierig. Genau, aber auch das, danach haben wir halt gesagt, okay, wir müssen irgendwas ändern, wir wollen was ändern. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war immer so, nicht Hamsterrad, aber es hat sich schon alles sehr wiederholt. So ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Beruflich. Und dann habe ich gesagt, okay, es gibt andere Prioritäten. Und Oscar war dann, glaube ich, gerade 5. Genau, jetzt ist er 6. Und dann haben wir überlegt, so die nächsten 5 Jahre sind noch relevant mit ihm. Jetzt muss er nämlich 1 Jahr noch nicht zur Schule. Also jetzt im September muss er. Damals vor 1 Jahr hatte ich noch 1 Jahr mit ihm. Und ich habe überlegt, so 5 Jahre ist er noch da. Danach sind andere Freunde von ihm relevanter und wichtiger. Und dann ist er weg und Papa ist an 4. Stelle, wenn überhaupt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt könnte ich die Firma extern verkaufen, weil wir auch externe Angebote hatten. Die 2. Produktionsgruppe der Welt wollte uns damals kaufen. Wir sind durch den kompletten Due Diligence-Prozess durchgegangen. Wir waren gefühlt 3 Tage vor dem Notartermin. Das war sehr viel Geld und das wäre auch ein wahnsinnig toller goldener Käfig gewesen. So. Wir haben diese Prozesse häufiger gemacht, weil alle großen Produktionshäuser weltweit standen irgendwann mal vor der Tür und wollten uns kaufen. Wir haben häufig Nein gesagt und dann standen wir kurz davor, das Ding zu verkaufen extern. Mit der Prämisse, dass wir aber noch 5 Jahre drin sind. Du kommst da auch kaum raus, weil die kaufen ja bei uns nicht irgendwelche Patente, sondern die kaufen 2 Köpfe und eben eine Struktur. Von daher wollten wir halt, dass wir da drin bleiben. Und ich habe überlegt, okay, das wäre jetzt viel Geld, das wäre total viel Prestige und die Firma, von denen gekauft zu werden, ist ultra toll und das ist das, worauf du dein Leben lang hinarbeitest. Aber ich habe überlegt, ich verkaufe die nächsten 5 Jahre, sehr teuer, also gemessen an dem, wo wir gerade durchgegangen sind oder eben auch gemessen an dem, dass ich jetzt noch 5 richtige Qualitätsjahre mit meinem Sohn haben kann oder mit der Family halt, mit meiner Frau. Und eigentlich ist alles erreicht. So. Und dann haben wir das Ding, oder ich habe das Ding in Absprache mit meinem Geschäftspartner, haben wir das Gefühl 3 Tage vor dem Notartermin abgesagt. Ich habe ihm meine Anteile verkauft. Er hat dann auch nicht verkauft. Er hat seine Freiheit auch behalten. Auch interessant, fand ich auch cool. Und dann bin ich mit meiner Familie erstmal für ein paar Monate nach Los Angeles gezogen. Einfach so, wir haben einfach so spontan gesagt, wir buchen jetzt ein Airbnb, wir fliegen in 2 Wochen dahin und wir bleiben auf unbestimmte Zeit dort. Haben Oskar da einen Kindergarten gepackt, haben durch Zufall eine Hamburgerin gefunden, die dort einen Kindergarten aufgemacht hat vor ein paar Jahren, Deutsch-Englisch, haben dort gelebt, direkt in Santa Monica, direkt am Strand und haben gechillt. Und haben überlegt, was wir jetzt machen wollen mit unserem Leben. Und das war gut. Das war eine sehr schlaue Idee im Nachhinein. Mal davon abgesehen, dass wir uns so in L.A. verliebt haben, dass wir beschlossen haben, dass wir in spätestens 4 Jahren dort leben wollen, wenn Oskar mit dem Kindergarten durch ist. Dann sind wir nochmal nach Deutschland zurückgekommen, haben aus Spaß die Zauber- und Schauspielschule München gegründet. So, weil wir gedacht haben, wie lustig wäre das so back to the roots. Und außerdem hatte meine Frau Bock da drauf. Also sie macht den Vertrieb, sie kommt vom Vertrieb. Ich mache die Zauberkurse. Wir sind ausgebucht, wir sind an der Münchner Freiheit. Wir haben uns innerhalb von 4 Wochen auf Platz 1 bei Google gebracht und haben die Marktführerschaft uns geholt. Und das ist so interessant, wo ich gemerkt habe, irgendwie all das, was ich vorher gemacht habe, zahlt darauf ein. Und das ist gefühlt unser 6. Projekt, also das 6. Zipt-Geschäft. Also das ist so unser Spaßbaby. Und Oskar sieht da Mama und Papa so als Family arbeiten, so als Family-Betrieb. Wir machen so 2-3 Kurse im Monat, also ganz klein. Haben uns dafür ein Büro an der Münchner Freiheit geholt, hier mitten in München. Und sind dann über Weihnachten und Silvester wieder für ein paar Monate nach L.A. Haben uns dann diesmal in Venice einquartiert und haben schon mal geguckt, wo ist es schön, wo könnte man später Oskar zur Schule geben. Haben Leute kennengelernt. Ich habe mich mit der Zauberei reconnected, weil es gibt in Hollywood das Magic Castle. Das ist ein Schloss, so ein viktorianisches Schloss mitten in Hollywood. Und das ist so die Heimat vom weltweit renommiertesten Zaubererverband, wo David Copperfield, Siegfried und Roy, keine Ahnung, sind alle Mitglied. Da bin ich Mitglied geworden und habe da so eine kreative Heimat seit Ewigkeiten wieder gefunden, weil ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie die letzten Jahre sehr viel rausgeballert habe an Kreativität, aber sehr wenig eingesaugt habe. So. Und das hat mir extrem gut getan. Hab viele Leute, wir haben viel für Netflix auch produziert, von da habe ich viele Fernsehmacher auch dort getroffen in L.A. und ja, mit vielen Kreativen und Autoren und Regisseuren wirklich reconnected oder habe wieder gemerkt, ich bin ja mal angetreten, um Content zu erstellen. Deswegen nehme ich heute Abend alles mit und filme alles. Weil mir ist das wichtig. Also ich mag gerne Geschichten erzählen. Ich mag Menschen dabei unterstützen, Geschichten zu erzählen. Und dann war ich dort in L.A. und habe gemerkt, okay, das scheint doch was zu sein, weil ich jetzt überlegt habe, ich brauche jetzt ein Business. Ich habe jetzt gar nichts. Also wir haben eine Zauberschule, die ist schön, aber was mache ich jetzt? Ne? Und dann saß ich da und irgendwie kamen da und irgendwelche Anrufe hier, kannst du uns beraten, wir brauchen eine Strategie oder kannst du uns beraten, wir brauchen mehr Sichtbarkeit. Und ich immer nur gesagt, ja, keine Ahnung, ich habe eigentlich auch gar keine Firma, weiß ich nicht. Habe das meiner Frau erzählt, einen Tag später wieder irgend so ein Anruf hier, wir haben gehört, du bist jetzt frei und du weißt doch eigentlich, wie man ein Bewegtbild macht und so. Und du weißt doch, wie man Kommunikationsstrategien macht und eine Firma hast du auch schon mal verkauft und ein paar andere Firmen hast du auch hochgezogen. Und habe ich wieder meiner Frau erzählt und so. Und ihr erzählt jeden Abend, ich brauche ein Geschäftsmodell. Und immer so am 4. Abend guckt die mich an und sagt so, Digga, hörst du zu? Also so, kommst du klar? Also nicht so, ja, vielleicht sollte ich das tun. Und jetzt spiele ich seit ein paar Monaten, ich habe einen Podcast gestartet danach. Wir sind zurückgekommen, ich habe einen Podcast gestartet im Februar diesen Jahres. Der ist jetzt irgendwie 3 Monate alt. Du warst schon da. Vielen Dank. Und der ist echt ganz gut durch die Decke gegangen. Das war echt eine Freude. Und da habe ich gemerkt, ich liebe es, Content zu produzieren, den ich selber bestimmen kann, den ich raushauen kann, wo ich über die Distributionswege bestimmen kann. Auch da wieder nicht ein System hacken, aber ein System bestimmen. Ich kann selber entscheiden, was ich erzählen will, wem ich es erzählen will. Und jeder andere kann entscheiden, ob er dem zuhören möchte oder nicht. Und das ist sehr sehr das, was ich gerade gerne mache. Und jetzt mache ich das tatsächlich auch für andere Menschen, die gerne ein bisschen mehr Strategie oder ein bisschen mehr Sichtbarkeit hätten. Ob es das bleibt, who knows?
Das war Teil 1 vom Kamingespräch hier in München bei Kim Sports Management. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du tolle Gäste für meinen Podcast kennst oder selber vielleicht da reingehörst, dann melde dich unter www.uwevongrafenstein.de. Lass mir eine Bewertung gerne hier. Gerne eine gute. Lass ein Like da, ein Abo da, je nachdem, ob du das hier auf YouTube geschaut hast, ob du das im Podcast gehört hast. Ich freue mich auf dein Feedback und in 3 Tagen kommt Teil 2 vom Kamingespräch. Ich freue mich, dich da wieder zu sehen und zu hören und hab bis dahin eine erfolgreiche Woche.